Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin die Katharina Schwalzguth und ich kann Ihnen heute hier meinen Roman Der Liebesbriefkasten vorstellen. Ich selber bin geborene Münchnerin, besser gesagt Giesingerin. Das wird für diesen Roman eine große Rolle spielen, denn er handelt von einem öffentlichen Briefkasten, an den jeder oder jede einen Brief schicken kann und um Rat in Liebesdingen fragen kann. Er basiert auf persönlichen Erfahrungen, die ich mit einem ähnlichen Projekt hier in Giesing gemacht habe. Meine beiden Hauptfiguren, das ist die Claudel und der Lem, die werde ich euch jetzt in der Lesung ein bisschen näher bringen und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich werde das Buch nicht gleich von Anfang an lesen, sondern ich werde zwei typische Szenen für die beiden Hauptfiguren raussuchen und dann noch ein bisschen eine Action-Szene. Gassi. Ich gehe noch schnell mit dem Stalin, rief Lem. Der Hund stand bereits erwartungsvoll vor der Wohnungstür, wackelte mit seinem Hinterteil und wedelte dazu gegenläufig mit dem Schwanz. Ab und zu stieß er ein aufgeregtes, unterdrücktes Kläffen aus. Birte tauchte in der Küchentür auf. Wir haben keine Hundetütchen mehr, meinte sie. Ihr aufmerksamer Blick fiel auf seine abgewetzte lange Motorradlederjacke, seine Ausgehuniform. Gehst du noch ins Schaumamäul? Er dachte, verdammt ja, ich hasse diesen weitrunden Blick. Warum muss ich mich immer rechtfertigen? Dann antwortete er leichthin, das mit den Tütchen ist nicht so schlimm, es wird uns schon keiner sehen. Er drückte Birte einen trockenen Kuss auf die Wange. Als er durch die Tür ging und Stalin schon die Treppe hinuntersauste, rief sie ihm nach. Ja, was gibt's denn noch? Lem blieb genervt stehen. Wortlos hielt sie ihm eine Postkarte hin. Monatlich schickte Lem eine Karte an seine 79-jährige Mutter, damit wenigstens der Briefzusteller an ihren abgelegenen Hof in der Nähe von Rosenheim kam. Birte hatte für ihn 12 Karten mit jahreszeitlichen Motiven ausgesucht, frankiert und mit Grüßen versehen. Er hatte sie nur unterschrieben. Er steckte die Karte ein. Danke, du bist ein Schatz. Stalin hielt gleich auf dem Grünstreifen vor dem Haus und nahm seine gekrümmte Kackhaltung ein. Eine ältere Walkerin aus der Nachbarschaft ging gerade in dem Moment vorbei, als er erleichtert davonstob. Sie sah sich kurz um, als wüsste sie, dass Lem kein Tütchen dabei hatte. Er blieb daher noch einen Moment stehen, um so zu tun, als würde er sich um Stalins Hinterlassenschaften kümmern. Was soll's, dachte er. Ich habe schließlich dafür gesorgt, dass auf den Wegen rings um den Entenweiher Tütenautomaten aufgestellt werden. Da brauche ich mir keine Vorwürfe machen zu lassen, wenn ich einmal meine Tüten vergesse. Als sich die Walkerin tatsächlich noch einmal umdrehte, sah er ihr gerade in die Augen. Sie wandte sich sofort ab und walkte davon. Sie erhöhte sogar ihr Tempo, was er an dem beschleunigten Rhythmus des Stockklackens erkannte. Lem stieg den Giesinger Berg, die natürliche Grenze zwischen Untergiesing und Obergiesing, auf einem schmalen Zickzackweg hoch. Gleich oben befand sich seine Stammkneipe. Das Schaumamäul war kaum größer als sein und Birtes Wohnzimmer. Von den 3 Tischen waren 2 mit Paaren besetzt. 3 Männer saßen an der Bar. Lem stellte sich dazu. Ohne seine Bestellung abzuwarten, schenkte ihm Gabi, die Wirtin, ein Bier ein. Stalin schnüffelte ein wenig herum und legte sich dann zu seinen Füßen nieder. Er bettete seine Schnauze auf seine ausgestreckten Vorderläufe. Seine Augen fielen zu, aber seine Ohren blieben aufgestellt. Lem lehnte sich mit dem Ellenbogen auf die Theke und blickte in die Kneipe. Die Frau an dem hinteren Tisch hatte lange, hennarote Haare und einen großen Mund. Lem entspannte sich. Er ging schon lange nicht mehr in Schaumamoy, um Frauen abzuschleppen. Er konnte hier einfach gut abschalten und nachdenken. Das konnte er Birte nicht erklären. Dass er andere Frauen begehrte, konnte sie akzeptieren. Nicht, dass er manchmal einfach die Einsamkeit der Kneipe brauchte. Stalin sollte jedoch nicht aus der Übung kommen. Lem stupste ihn sachte mit dem Fuß an. Such's, Frauchen, befahl er, nur für den Hund hörbar. Der kam umständlich auf alle Viere, schnüffelte hier und da und steuerte dann wie zufällig auf die Rothaarige zu. Die redete mit ausladenden Gesten auf ihr Gegenüber ein. Stalin setzte sich direkt vor sie hin und blickte sie an. Unwiderstehlicher Hundeblick. Die Rothaarige hielt im Reden inne, ihre Miene wurde weich. Sie sah suchend herum, bis sich ihre und Lems Blicke kreuzten. Darf ich ihn streicheln? Lem nickte. Das war der erste Streich. Stalin war gut drauf. Er näherte sich der Roten, wedelte mit dem Schwanz und präsentierte ihr seinen Nacken. Als sie ihn eine Zeit lang gekrault hatte, blickte sie zu Lem auf und fragte, wie heißt er denn? Stalin. Erschrocken zogen sich ihre Pupillen zusammen. Ihre keck geschwungenen Lippen verwandelten sich in einen geraden Strich. Zweiter Streich. So hieß er schon, als ich ihn aus einem tschechischen Tierheim geholt habe. Lem sah ihr direkt in die Augen und zuckte hilflos mit den Schultern. Sobald das Wort Tierheim bei der Roten im Gehirn angekommen war, fingen ihre Augen zu glänzen an. Ihr Mund öffnete sich, ihre Schultern fielen nach unten. Sie strich sich eine Haarsträhne hinter das rundliche Ohr. Dritter Streich. Abschleppbereit, dachte Lem. Leider kein Bedarf. Er lächelte die Frau unverbindlich an, rief Stalin zurück und gab ihm ein Leckerli. Die Masche war unschlagbar. Stalins welpenhafte Unterwürfigkeit und sein Dackelblick im muskulösen Boxerkörper machten die Frauen wehrlos. Der grausame Klang seines Namens jagte ihnen eine Ahnung von Todesangst ein. Der Milde und Erleichterung, die das Wort Tierheim auslöste, lieferten sie sich dann freiwillig aus. Meine kleine Gefühlskneipkur, dachte Lem belustigt. So, das war jetzt ein Kapitel, wo ich denke, dass der Lem ganz gut dargestellt wird. Also wir erfahren, dass er mit der Birte zusammenlebt, dass er einen Hund hat und dass er auch den Hund instrumentalisiert, wie auch, wie man später erfahren wird, auch Menschen instrumentalisiert. Man erfährt auch, dass er so eine Art Stadtviertelpolitiker ist, aber dass er es eher mag, Regeln aufzustellen, als sich selber dran zu halten. Und auf die Weise, wie er jetzt hier Frauen anbaggert sozusagen, hat er unter anderem auch die andere Protagonistin, die Claudel, kennengelernt. Die Claudel ist anfangs sehr verliebt in ihn, ist aber immer ein bisschen unsicher und weiß, dass er im Stadtviertel sehr engagiert ist Und da hat sie sich ein sehr schönes Projekt ausgedacht, das sie mit ihm zusammen machen möchte, und zwar den Liebesbriefkasten. Ich springe jetzt ein bisschen weiter zu einem Kapitel, wo die Claudel ganz gut dargestellt wird. Der Nachbar. Claudel war stolz auf sich. Sie war bereits um 9 Uhr aufgestanden und hatte kein Kopfweh gehabt. Sie hatte sogar die Küche aufgeräumt. Auf einem Stuhl stand der Liebesbriefkasten, postgelb angemalt. Auf die Vorderseite hatte sie in schwarzen Lettern über die ganze Breite den Schriftzug Liebesbriefe in selbst entworfenen Buchstaben gepinselt. Dann hatte sie den Anstrich mit einer Schicht Bootslack überzogen, der jetzt trocknete. Sie machte Kaffee, aß Joghurt mit Banane, fütterte Trotzki und tauschte das Katzenstreu in seiner Kiste aus. Jetzt saß Claudel an ihrem Schreibtisch. Neben ihr stand ein Becher frischer Kaffee. Sie hatte alle Informationen ausgedruckt, die sie für ihren aktuellen Arbeitsauftrag brauchte, und neben ihrem Computer bereitgelegt. Kaum hatte sie angefangen zu schreiben, klingelte es. Im ersten Moment dachte sie, Lem sei gekommen. Das erschien ihr aber doch sehr unwahrscheinlich. Durch den Türspion sah sie ihren Nachbarn von gegenüber. Widerwillig öffnete sie. Bisher hatte sie Herrn Kleinhans nur in seiner Hausmeistermontur, graublauer Arbeitskittel und seltsamer Altherrenhut mit schmaler Krempe gesehen. Heute trug er eine graue Buntfaltenhose und ein hellblaues Hemd, darüber einen hellgelben Polunder. Offensichtlich war er frisch rasiert, denn an seiner rechten Wange glänzte ein kleiner, blutiger Schnitt. Das Auffälligste an ihm sah sie zuletzt. Herr Kleinheinz hielt einen großen, runden Glasbehälter mit beiden Händen vor seinem Bauch. Er war mit einer pastellgelben Masse gefüllt, die sich nicht von seinem Polunder abhob. Herr Kleinhans räusperte sich. Fräulein Claudia, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ich habe heute Besuch erwartet und für den habe ich selber Eierlikör gemacht. Nach einem Rezept meiner Mutter. Jetzt hat der Besuch abgesagt. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht probieren wollen. Er schmeckt wirklich außergewöhnlich gut, aber man kann ihn nicht aufheben, weil frisches Eigelb drin ist. Klar, gib mir das Gesöff und verzieh dich wieder in deine Höhle, dachte Claudel und antwortete. Ach, das ist aber nett. Ich arbeite zwar gerade, Sie wissen ja, dass ich Freiberuflerin bin, aber ich wollte sowieso gerade eine Pause machen. Herr Kleinhans trat ein. Claudel roch sein säuerliches Rasierwasser und bemerkte, dass er etwas kleiner als sie war. Sie konnte nämlich auf seinem Kopf eine untertassengroße Glatze erspähen. Sie führte ihren Gast in die fast aufgeräumte Küche und log. Ich bin leider heute noch gar nicht zum Aufräumen gekommen. Schließlich saßen sie sich an Claudels kleinem Küchentisch gegenüber, jeder mit einem kalkfleckigen Glas vor sich. Das bauchige Bohlengefäß stand zwischen ihnen. Herr Kleinhans hatte sein Trinkglas reflexartig gegen das Fensterlicht gehalten, Claudels Blick bemerkt und dann das Glas schuldbewusst wieder auf den Tisch gestellt. Auf Claudels dritten Stuhl stand der frisch lackierte Liebesbriefkasten und trocknete. Oberhalb der Tischkante guckte nur die Klappe hervor. Auf die hatte Claudel Pfeil und Bogen gemalt. Das Werkzeug Amors. Nun schöpfte sie mit ihrer Suppenkelle je einen Schlag Eierlikör für sich und Herrn Kleinhans in die Gläser. Die gelbe Masse war sehr dickflüssig. Eigentlich trinke ich um diese Uhrzeit keinen Alkohol. Claudel schwindelte schon wieder. Aber wir wollen ja nicht, dass die Eier schlecht werden. So was Köstliches. Die gelbe Masse füllte Claudels Mundhöhle perfekt aus. So, als wollte sie für immer da drin bleiben. Die feinen schwarzen Pünktchen der frisch geriebenen Vanille schossen winzige aromatische Gewürzpfeile direkt in ihren Gaumen. Die cremige Süße umschmeichelte ihre Geschmackszäpfchen. Sie schluckte. Geschmeidig breitete sich die Wärme des Rums langsam und gleichmäßig in ihrem Blutkreislauf aus. Kann ich noch einen? Claudel hatte ihr Glas mit 2 Schlucken leer getrunken. Ja, gerne, bedienen Sie sich, meinte Herr Kleinhans. Ich kann Ihnen gerne das Rezept. Sobald Claudel das köstliche Getränk wieder in ihrem Mund hatte, stellte sie Herrn Kleinhans Stimme ab und konzentrierte sich auf den Geschmack. Nach dem 4. Glas, oder waren es 5 gewesen, schmälerte sich der Genuss dadurch, dass Claudels Gaumen durch den vielen enthaltenen Zucker klebrig wurde. Ich muss Wasser trinken. Sie stand abrupt auf. Dabei schwankte sie so, dass sie sich am Tisch festhalten musste. Mir ist nicht gut. Ich habe schließlich nichts gefrühstückt. Schon wieder gelogen. Wollen Sie sich hinlegen? Ich helfe Ihnen, bot Herr Kleinhans an. Er stützte seine Nachbarin auf dem Weg ins Schlafzimmer. Als sie in ihrem Bett lag, fühlte sie sich gleich besser. Herr Kleinhans setzte sich zu ihr auf die Bettkante und deckte sie behutsam zu. Das erinnerte Claudel an ihre Mutter und sie musste ein bisschen weinen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Fragte Herr Kleinhans. Ich fühle mich schuldig, weil ich Sie so früh am Tage zum Likörtrinken verleitet habe. Herr Kleinhans, Sie sind doch Hausmeister. Claudel gab sich Mühe, klar zu artikulieren. Als solcher verfügen Sie doch sicher über eine Schlagbohrmaschine. Herr Kleinhans bejahte. Können Sie mir helfen, den Liebesbriefkasten, der vorhin mit uns am Tisch saß, bei der Lola zu montieren? Die Lola ist ein Grieche, keine Spanierin, aber nicht drinnen, sondern draußen, also der Briefkasten. Selbstverständlich, Fräulein Claudia, ich bin ja schon im Vorruhestand und habe Zeit. Ich helfe Ihnen doch gerne. Haben Sie denn den Wirt von der Lola um Erlaubnis gefragt? Sie sind so nett, Herr Kleinhans, gähnte Claudel. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum ich Sie heute so oft angelogen habe. Ich bitte Sie, Fräulein Claudia, wenn ich ehrlich bin, habe ich vorhin auch gelogen. Ich habe gar keinen Besuch erwartet. Ich brauchte nur einen Vorwand, um bei Ihnen zu klingeln, gestand Herr Kleinhans und blickte Claudel gespannt an. Doch die war bereits eingeschlafen. Herr Kleinhans ging in die Küche zurück, um sein Bohlengefäß zu holen. Als er eintrat, erblickte er ein seltsames Fabelwesen auf dem Tisch. Das graue Pelztier stand auf 2 Beinen und hatte einen buschigen Schwanz. Auf seinem Körper hatte es einen überproportional großen kürbisförmigen Kopf, der von seiner Masse auf die Tischplatte gezogen wurde, sodass es aussah, als würde das Wesen dort grasen. Im nächsten Moment konnte sich Trotzki, der seinen Kopf samt Vorderbein in das Bohlengefäß gesteckt hatte, daraus befreien. Das seltsame Wesen spaltete sich wieder in den grauen Kater und das Glasgefäß auf. Trotzki blickte Herrn Kleinhans direkt in die Augen. Auf seiner Nase prangte ein gelber Klecks. Blitzschnell zückte Herr Kleinhans sein Handy und machte ein Foto von dem Kater, genau in der Sekunde, als dessen rosa Zunge hervorschoss, um den Klecks abzuschlecken. Dann sprang das Tier mit einem Satz vom Tisch herunter und huschte aus der Küche. Herr Kleinhans verließ Claudels Wohnung mit dem Bohlengefäß unterm Arm und grinste in sich hinein. Der Besuch war zwar nicht so verlaufen, wie er ihn sich vorgestellt hatte, aber so schlecht auch wieder nicht. Gegen 8 Uhr abends wachte Claudel auf. Sie erschrak. Sie hatte Oliver den Text für das Umzugsmailing der Proktologiepraxis spätestens für heute versprochen. Sie sprang aus dem Bett, putzte sich die Zähne und kochte sich einen starken Kaffee. Mit der dampfenden Tasse setzte sie sich an ihren Schreibtisch. Ich lasse mich von keinem Likörhans der Welt mehr ablenken. Sie kicherte noch leicht angeschickert über ihr Wortspiel und fing an zu arbeiten. Kurz vor 24 Uhr schickte sie ihren Text, gerade noch termingerecht, an Contexas. So, das war jetzt ein Kapitel, wo wir die Claudel ein bisschen kennenlernen. Also die Claudel ist eine Freiberuflerin. Sie hat, das merkt man, eine Schwäche für Alkohol und sie hat eine Katze, die Trotzki heißt, was natürlich ein bisschen ein Gegenpart ist zu dem Hund vom Lem. Und da lernt sie gerade ihren Nachbarn kennen, der in den späteren Auseinandersetzungen zu ihrem wichtigsten Verbündeten wird. Ich denke, bei der Gegensätzlichkeit von diesen beiden Personen kann man sich vorstellen, dass das gemeinsame Projekt nicht so ganz gut ablaufen wird. Es wird also recht spannend und sie werden sich über diesen Liebesbriefkasten, der im Viertel ganz erfolgreich ist, in die Haare kriegen. Und der Konflikt wird sich auch ziemlich zuspitzen. Ich werde euch jetzt darüber auch noch ein Kapitel vorlesen. Das ist ein klein wenig vorgegriffen, aber dieser Podcast, den kann man zwar immer abhören, aber heute am Tag der Aufzeichnung sind wir ganz kurz vor Weihnachten und deswegen lese ich euch noch das Kapitel Stille Nacht vor. Nachts verwandelt sich der weitläufige, hellgrau gepflasterte Lola-Montes-Platz in eine milchig schimmernde Ebene, die an einen See erinnert. Die Straßenlaternen zaubern an die erst vor 2 Jahren gepflanzten Ahornbäumchen überdimensional lange Schatten. Die Hausfassaden erheben sich um die helle Fläche wie eine massive, schieferfarbene Felsenfront, die von warm ausgeleuchteten Fenstervierecken unregelmäßig gesprenkelt ist. Der Autoverkehr macht einen Bogen um den Platz. Am heiligen Abend des Jahres 2018 hatte die griechische Taverne am Platz geschlossen. Als um 22 Uhr die Glocken der nahegelegenen St. Florianskirche läuteten, waren noch ein paar verspätete Besucher zur Christmette unterwegs. Eine Viertelstunde später war der Platz menschenleer. Plötzlich lösten sich 3 Gestalten aus der dunklen Fläche der Häuserfront. Eine dicke Frau und ein athletischer Mann mit Rucksäcken. Und eine schlanke Frau mit einer großen Tasche. Ihnen folgte ein schnüffelnder, 4-schrötiger Hund. Vor dem Briefkasten neben der Lola blieben sie stehen. Dort begannen sie ruhig und konzentriert zu arbeiten, als hätten sie vorher jeden Handgriff abgesprochen. Birte hielt die Klappe des gelben Liebesbriefkastens hoch. Lem nahm einen Akkuschrauber aus seinem Rucksack, mit dem er die beiden Schrauben herausdrehte, die den Kasten an der Hauswand hielten. Dabei bröselte jede Menge Verputz heraus. Plötzlich löste sich der Kasten mit einem Ruck von der Wand. Geistesgegenwärtig fing ihn Janina mit beiden Händen auf. Sie stellte ihn behutsam ab und lehnte ihn an die Hauswand. Dann holte sie aus ihrer IKEA-Tasche den neuen, pink angemalten Briefkasten hervor. Lem hielt ihn probehalber an die Wand. Der Abstand der Löcher in der Rückwand des Briefkastens stimmte genau mit dem Abstand der Löcher in der Hauswand überein. Nur klafften diese wie offene, apfelgroße Wunden. So viel Putz war herausgebrochen. Lem stellte den neuen Briefkasten auf den Boden neben dem gelben ab. In einem Plastikschälchen rührte er etwas Blitzzement an und spachtelte damit die Löcher zu. Sie warteten eine Minute, um die Masse härten zu lassen. Janina nutzte die Zeit, um ein Handyfoto der beiden friedlich nebeneinander an der Hauswand lehnenden Kästen zu knipsen. Dann drückte Lem zwei Dübel in den gerade noch elastischen Zement. Jetzt hielten Birte und Janina den pinken Kasten an die Wand, während Lem die Schrauben reindrehte. Danach rüttelt er leicht am Kasten, um die Befestigung zu prüfen. Okay. Janina schloss den Briefkasten ab und überreichte Lem die Schlüssel. Lem packte Claudels gelben Briefkasten in die IKEA-Tasche. Dann setzten sich die drei auf eine Bank gegenüber und betrachteten ihr Werk. Sie waren still, wie Theaterzuschauer, die darauf warteten, dass der Briefkasten wie ein Akteur zu ihnen spräche. Stalin hatte sich vor die drei hingehockt und wedelte mit dem Schwanz. Als ihn niemand beachtete, kläffte er ein paar Mal kurz, bis ihm Birte abwesend zwischen den Ohren kraulte. Lem räusperte sich. Ein bisschen muss ich mich erst an den neuen Anblick gewöhnen. Er bemerkte Janinas enttäuschten Blick. Das kommt daher, dass ich so viel für Claudel und ihren Briefkasten gemacht habe. Irgendwie hat mich das verletzt, dass sie mich so aus heiterem Himmel im Stich gelassen hat. Seine Stimme brach leicht ein. Janina, die rechts von ihm saß, schluckte und drückte Lems Arm. Er betrachtete den neuen Briefkasten aufmerksam. Weißt du was, Janina? Mir gefällt Pink sowieso viel besser als Gelb. Janina lachte. Ihr Briefkasten war richtig gut geworden. Auch wenn ihr Vater sie gefragt hatte, warum sie sich denn für ein Plagiat hergebe. Bist du etwa dafür in deine Kunstschule gegangen? Aber der Vater war sowieso gegen alles. Lem, du bist einfach die Seele vom Lola Montes Platz. Wenn du mal stirbst, wird der Platz sicher in Lem Korndubler Platz umbenannt. Also bevor ihr jetzt total rührselig werdet, unterbrach Birte das Zwiegespräch. Mit einem Tatatata zog sie eine Flasche Sekt aus ihrem Rucksack hervor. Die drückte sie Lem in die Hand. Mach mal auf und teilte drei Sektflöten aus. Lem fummelte an dem Drahtverschluss herum, konnte ihn aber im Dunkeln nicht gut erkennen. Ein guter Anlass, Janina mit einzubeziehen. Erleuchte mich, Janina, mit deiner Handytaschenlampe. Während Lem mit dem Sektkorken beschäftigt war, murmelte Janina. Übrigens, ich finde, dein neuer Bart steht dir super gut. 5 Minuten später war die sentimentale Stimmung wie weggeblasen. Auf die neue, pinke Ära des Liebesbriefkastens, rief Janina theatralisch und hob ihr Glas in Richtung Fassade. Sie stießen an und kicherten wie Teenager. Lem dachte, dass sie die ausgelassene Stimmung Janina verdankten. Sie war 27 Jahre alt. Ihre großen braunen Augen ruhten die ganze Zeit auf ihm. Er bekam Lust, sie zu streicheln. Genauso wie er manchmal Lust hatte, Stalin zu streicheln. Mitten in seine Gedanken hinein fragte sie, woran denkst du? Das werde ich dir auf keinen Fall sagen. Wenn ich es aber wissen will. Janina mimte die Hartnäckige. Dann erfinde ich schnell was. Zum Beispiel, ich denke, dass wir auf den Stadtviertelrat anstoßen sollten. Lem hob sein Glas. Wieso das denn? weil der Stadtviertelrat letztes Jahr den Antrag einer gewissen Frau, er machte eine Kunstpause, Birte Ragnus abgelehnt hat. Welchen Antrag? Alkoholverbot auf dem Lola-Montes-Platz, platzte Birte heraus. Lem und Janina prusteten drauf los. Birte stimmte schließlich mit ein, bis sich alle drei bogen vor Lachen. Warum hast du denn so etwas beantragt? Wollte Janina wissen. Es haben sich etliche Bürgerinnen bei mir als Frauenbeauftragte beschwert. Die haben sich von betrunkenen Wohnungslosen belästigt gefühlt, rechtfertigte sich Birte und trank ihr Glas leer. Stalin lief schwanzwedelnd vor der Bank auf und ab, als wollte er dauernd überprüfen, ob noch alle drei da waren. Im Haus Nummer 4 ging im zweiten Stock ein Fenster auf. Ruhe, schrie eine ältere Männerstimme. Fröhliche Weihnachten, rief Lem. Fröhliche Weihnachten, echoten die beiden Frauen. Oh Gott, Lem, kreischte Janina, die einen Blick auf ihr Handy geworfen hatte. Lem legte verschwörerisch den Zeigefinger auf den Mund. Du Lem, Janina flüsterte jetzt, es ist ja schon so spät, ich muss jetzt gehen. Meine Eltern sind mit der Kleinen allein. Ich habe gesagt, ich gehe nur schnell ein Geschenk abgeben. Da hast du doch noch nicht einmal gelogen, meinte Lem auf einmal sehr feierlich. Für mich ist dein Briefkasten das wertvollste Geschenk, das ich jemals zu Weihnachten bekommen habe. Meine Damen, mein Herr, Personenkontrolle. Wie aus dem Nichts aufgetaucht, standen plötzlich zwei City-Sheriffs vor ihnen. Die Mitarbeiter des privaten Sicherheitsunternehmens sollten im Auftrag des Stadtviertelrats dafür sorgen, dass der Lola-Montes-Platz nicht zum Treffpunkt von Wohnungslosen wurde. Sie trugen schwarze Lederjacken und Kappen mit einem silbernen Stern. Im kalten Schein der Straßenlaterne waren die beiden kaum zu unterscheiden, außer dass der eine einen dunklen und der andere einen blonden Schnauzbart hatte. Sie haben kein Recht, unsere Ausweise zu kontrollieren, protestierte Lem. Bei berechtigten Anlass schon, widersprach der Schwarzbart. Wir wollten sowieso gerade gehen. Janina klang kleinlaut. Was soll denn der Anlass sein? Fragte Birte. Dabei ließ sie hinter ihrem Rücken die Sektflasche in den Papierkorb gleiten, der neben der Bank stand. Nächtliche Ruhestörung, Erregung öffentlichen Ärgernisses? Lem lachte lauthals auf. Wissen Sie eigentlich, warum Sie hier sind? Ich habe doch im Stadtviertelrat den Antrag durchgebracht, Sie hier patrouillieren zu lassen. Stalin sprang an dem Schwarzbart-Sheriff hoch und versuchte, ihn abzuschlecken. Dabei tropfte Speichel auf dessen Ärmel. Halten Sie bitte Ihren Hund zurück! Birte reichte dem Sheriff ein Papiertaschentuch. Er kann nichts dafür. Boxer sabbern nun mal. Er will ja nur spielen, erklärte Janina. Er steht auf Lederjacken, fügte Lem hinzu. Hören Sie, wir waren gerade dabei, uns zu verabschieden. Dann wollten wir sowieso gehen. Lass es gut sein, meinte der Blondbart zu seinem Kollegen. Doch der Schwarzbart hielt dagegen. Nein, wieso? Wir haben eine Beschwerde eines Anwohners erhalten. Außerdem entsprechen die drei genau dem Profil einer problematischen Personengruppe. Inwiefern, wollte Lem wissen und stemmte die Arme in die Seiten. Sie trinken Alkohol, machen Lärm. Offenbar wollen sie hier kampieren, denn sie haben Rucksäcke und eine große Tasche dabei. Und naja, sie waren wohl schon länger nicht mehr beim Friseur. Jetzt reicht's mir. Lem nahm sein Handy. Ich rufe den Herrn Fitztum an. Sie kennen unseren Chef? Der Blondbart schien verdattert. Der Schwarzbart wirkte erschrocken und lenkte nun doch ein. Wenn Sie sich jetzt ruhig verabschieden und dann gehen, dann belassen wir es dabei. Sie verstehen schon, dass wir alle gleich behandeln müssen. Dann zogen die beiden ab. Janina, Lem und Birte packten rasch zusammen. Gedämpft sprechend machten sie sich auf den Heimweg. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens weckte ihn immer die Kälte. Die rötlich erleuchteten Fenstervierecke waren verschwunden. Die Normalos schliefen jetzt. Vorsichtig zog er den Reißverschluss seines Schlafsacks auf. Langsam schälte er sich aus den 3 Lagen Pappkartons heraus und schlug die Plastikplane, die er oben auf als Nässeschutz gelegt hatte, zurück. Er krabbelte aus dem Loch, das ihm nachts Sicht und Windschutz bot, und bewegte seine steifen Glieder zu der Bank, von der vorhin der Lärm gekommen war. Zielsicher griff er in den Papierkorb. Er hatte sich nicht getäuscht. Als die Sheriffs da waren, hatte er das leise Klirren von Glas gehört. Er wog die Flasche in der Hand. Sie war noch etwa zu einem Drittel gefüllt. Er setzte sich auf die Bank und zog sein Handy aus der Innentasche seines Anoraks. Bei der Weihnachtsfeier im Gemeindesaal von St. Florian hatte er aufladen können. Im Licht des Handys schien das Etikett strahlend weiß. Cremant de Loire. Jesus, das ist ja besser als Champagner. Er setzte den Flaschenhals behutsam an den Mund. Erst träufelte er ein paar Tropfen hinein, dann nahm er einen kräftigen Schluck. Die Temperatur war perfekt, nachtgekühlt. Die verbliebenen Kohlensäurebläschen platzten in seinem Gaumen wie die Kammern einer Luftpolsterfolie, die er als Junge so gern zerdrückt hatte. Er schloss die Augen. Fruchtig, doch so ausgewogen, dass er beim besten Willen keine Obstsorte herausschmecken konnte. Laut und klar sagte er in die Nacht: Danke, er grübelte. Danke, lieber Gott, war ihm auf der Zunge gelegen. Doch mit Gott sprach er schon lange nicht mehr. Danke, liebe Sheriff, sagte er stattdessen. Während er den nächsten Schluck trank, las er noch einmal schmunzelnd die Nachricht, die er vor wenigen Stunden über die City Sheriff App verschickt hatte. Ruhestörung am Lola Montesplatz. 3 Personen haben mit einer Bohrmaschine Lärm gemacht. Jetzt feiern sie laut. Ich kann nicht schlafen. Ein Anwohner. Er knipste das Handy aus, um Akku zu sparen, und trank den restlichen Sekt etwas schneller, da ihm kalt wurde. Dann pisste er noch vor die Eingangstür der Lola. Dort hatte man ihn letzte Woche hinausgeworfen, weil er nur einen Tee bestellt hatte. Danach legte er sich noch eine Stunde zum Schlafen. Er stand rechtzeitig auf, bevor die ersten Normalos mit ihren Hunden erschienen und wieder die Herrschaft über den Lola-Montes-Platz übernahmen. So, das war jetzt die Lesung von 3 Kapiteln aus dem Roman Der Liebesbriefkasten. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.